Filmgeschichten.
Hi Jürgen.
Laura, grüß dich.
Hi.
Oh, so, wie geht's dir denn? Jo,
mir geht's gut. Danke. Du, es schneit draußen, es kommt Winterstimmung auf. Beziehungsweise.
Ja, aber das kannst du ja gar nicht, das kannst du ja so gar nicht sagen, weil ich meine, was ja die Leute nicht wissen, wir produzieren ja vor. Das heißt, für die Hörer ist es ja jetzt Januar und entweder scheint draußen die Sonne und alle wundern sich, was du für einen Schmarrn erzählst.
Okay, also im Ende November hat es geschneit in München. Stimmt, das war jetzt in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich mir gedacht,
Ja, blöder Start.
Ich hoffe, es wird im Januar auch schneien.
Also vielleicht müssen wir da mal aufklären. Wir machen ja 14-tägig eine Folge veröffentlicht. Und wir versuchen nur vorzuproduzieren. Und somit versuchen wir uns wöchentlich zu treffen, weil die Erfahrung war, dass wir manchmal von äußeren Umständen eingeholt worden sind, die dafür gesorgt haben, dass wir ins Hintertreffen kamen. Gell? So war es ja dann manchmal.
Ja.
Und das passiert uns sogar, wenn wir wöchentlich vorarbeiten, weil dann kommt zum Beispiel ein Urlaub oder was Familiäres oder weiß der Geier. Und wir wollen halt einfach die 14 Tage einhalten und deswegen produzieren wir immer so ein bisschen vor.
Genau, weil jetzt kommt ja dann die Weihnachtszeit, da ist jeder busy genug mit allen möglichen Dingen. Und deswegen, damit wir euch da nicht zu lange warten lassen, produzieren wir teilweise vor.
Richtig. Super, da haben wir das auch geklärt.
Genau. Sehr gut.
So,
sehr
gut. Laura, ja, was haben wir denn Schönes?
Ich war an der Reihe. Und ich habe mir einen Film aus dem Jahr 1983, oder Erscheinungsjahr 1983 ausgesucht. Und zwar ist der Film Scarface. Mhm. Und ich habe von dem Film gehört, stimmt nicht. Ich habe nicht davon gehört. Ich habe ihn eigentlich auf Netflix gefunden und habe mir dann gedacht, der wirkt alt, den muss man anschauen. Und habe dann zwar ein bisschen so recherchiert, habe mir gedacht, ja okay, so ein Gangster-Boss-Mafiosi-Ort. Film ist es, also ja, wird schon passen. Mitspielen in dem Film tut in der Hauptrolle der Al Pacino als Tony Montana, dann der Stephen Bauer als Manny Ray, die Michelle Pfeiffer als Elvira und ja, die anderen kenne ich alle nicht, muss ich sagen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, nur der Al Pacino und die Michelle Pfeiffer haben mir was gesagt, der Rest, keine Ahnung. Regie führte der Brian De Palma und das Drehbuch ist vom Oliver Stone. Sagen wir aber auch beide nichts mehr, ehrlich zu sein.
Doch, Brian De Palma hat sehr, sehr viele Filme gemacht, die ich auch kenne, wie Carrie zum Beispiel, das Satans jüngste Tochter. Mission Impossible hat er gemacht.
Oh, okay.
Also
Mission Impossible.
Hier steht 96, das war wohl der erste. Dann die Unbestechlichen, der eigentlich genau in die Riege von Scarface kommt. Der ist auch der ist sehr gut, die Unbestechlichen.
Okay.
Also zumindest die ich so kenne, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Ich dachte noch irgendeinen Horrorfilm, aber das habe ich mir jetzt wohl getäuscht, außer Carrie. Aber ja, der ist definitiv kein Unbekannter.
Ja, okay. Dann starten wir mit der Handlung. Also der Film hat ja ewig lang gedauert. Der war ja fast 3 Stunden, ich glaube 2 Stunden 40. Also ich habe mir echt gedacht, das wird eine lange Nacht. Und zwar beginnt der Film im Mai 1980, wo Fidel Castro den Hafen Mariel in Kuba geöffnet hat, um kubanische und amerikanische Familienmitglieder wieder zusammenzuführen. Da sind 125.000 Einwanderer nach Florida mit Booten gekommen, vom Fidel Castro war aber auch die Bedingung, dass 25.000 Oppositionelle, Kriminelle und psychisch Kranke müssen auch mitkommen mit diesen 125.000. Also ja, ja, eine ganz schön kritische Forderung, so, würde ich jetzt einmal
so, so wird man die los
behaupten. Und ja, das, da ist halt dann unter diesen 125.000 Einwanderern war halt auch der Tony Montana, ein Ex-Sträfling, der landete in Miami und dann bei der Grenze, ist er halt von der Grenzpolizei aufgehalten worden und befragt worden, ja, woher kommst du, was hast du gemacht, hast du Probleme mit Drogen gehabt, warst du im Gefängnis etc. Und naja, er hat zwar alles verneint, aber sie haben ihn trotzdem nicht geglaubt und deswegen ist er dann in die Freedom Town gekommen. Da hat man dann die Ex-Sträflinge gesammelt quasi. Mhm. Und ja, das war dann so quasi ein Flüchtlingscamp, würde ich es jetzt einmal beschreiben. Und da hat er halt gewartet, bis dass er endlich rauskommt. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, indem er Rebenga, das war ein Kommunist, also ein Freund von Fidel Castro, der ist auch in diese Freedom Town gekommen. Und da hat er den Auftrag gekriegt, wenn du den tötest, dann kriegst du ein Green Card und du kannst das Lager verlassen. Mhm. Für den Tony natürlich kein Problem, ja, passt. Rammt ihm das Messer im Bauch, bekommt die Green Card und ist endlich raus. Sein Freund Manny findet dann einen Job für die beiden als Tellerwäscher, aber ja, what the fuck, Tellerwäscher in Amerika, das geht ja gar nicht. Er fühlt sich einfach zu was Besserem beauftragt und wird dann von einem Mobster gefragt, dass er eben an, wie soll ich sagen, einen Auftrag für ihn macht. Mhm. Und der Auftrag davor war einfach, an einem Hafen Drogen abzuholen. Für den Tony war das aber zu wenig Geld, was er da kriegt, weil das wären nur $500 gewesen. Und dann hat dieser Mobster halt gesagt, ja, passt, okay, dann kriegst du halt was, einen größeren Auftrag. Und zwar musst du zu einem kolumbianischen Drogendealer gehen und Kokain abholen und kaufen quasi. Mhm. Dann denkt er sich, ja, passt, Kolumbianer sind zwar jetzt nicht so nette Menschen, wenn es um Drogen geht, aber er packt es schon. Fahrt halt da dann mit dem Manny hin und zwei anderen Freunden. Und ja, ich glaube, dieser Drogendeal geht dermaßen schief, weil nämlich dann sogar sein Freund Angel, ich glaube, ja doch, Angel hat er geheißen, der wird quasi mit einer Kettensäge zerstückelt. Mhm. Und ja, um ein Haar wäre der Tony da auch zerstückelt worden, aber die anderen Freunde, der Manny, die sind ihm zu Hilfe gekommen und haben ihn noch einmal retten können. Sie haben auch alle kolumbianischen Drogendealer erschossen und ja, gut ist halt dann, dass sie die Drogen und das Geld mitgenommen haben. Für den Tony war das halt dann so, jetzt gehe ich zum Big Boss selbst und zeig ihm, was ich eigentlich kann. Und der Big Boss war der Frank Lopez. Das ist halt so ein, ja, was ein dicker, braun gebrannter, in weißen Anzug Gangsterboss, der halt, ja, der Gangster halt einfach ist in dem Viertel in Miami und ist halt sehr beeindruckt vom Tony und sagt, ja, okay, passt, ich nehme dich unter meine Fittiche, ich glaube, wir können Großes bewirken. Und so ist es dann, dass er ihn nach Bolivien schickt, weil von Bolivien gibt es den Mr. Sosa und der ja, produziert Kokain und liefert es dann nach Miami. Mhm. Und der Tony soll da mit dem Oma hin und soll den Deal ausmachen. Und da, ja, wie soll ich sagen, da fühlt er sich halt als guter Verhandler und verhandelt halt mit dem Mr. Sosa dann. Es wird aber dann klar, dass dieser Oma sich das nicht wirklich gefallen lässt von dem neuen Tony, der kommt erst, jetzt nimmt er auf einmal die Verhandlungen da in Griff und haben halt da dann einen Disput vor dem großen bolivianischen Drogendealer. Mhm. Und das ist aber dem Mr. Sosa bzw. seinem Handlanger aufgefallen, dass sich der irgendwie komisch verhält. Und ist halt dann auch so weit gekommen, dass der soll heimfliegen, um mit dem Frank das zu besprechen. Ist aber leider nicht weit gekommen, weil sie herausgefunden haben, dass er ein Informant war. Und da hat er halt dann, hat er den Tony auch konfrontiert und gesagt, ja, woher weiß ich, dass du eigentlich kein Informant bist? Und der Tony sagt aber, hey, ich stehe immer zu meinem Wort, ich bin loyal und du kannst mir vertrauen. Und das ist dann tatsächlich so gekommen, dass da Tony halt wieder zurück ist. Big Boss geht zum Frank und sagt, ja, hey, ich bin der große Typ und eigentlich machst du jetzt alles, was ich sage. Quasi die Rollen haben sich getauscht. Er ist an die Macht gekommen und hat eigentlich alles gekriegt, was er will. Auch die Frau von Frank, die eben Michelle Pfeiffer spielt, die Elvira. Und die ist eigentlich, finde ich, gelangweilte Hausfrau. Ja, obwohl, ich glaube nicht einmal im Haus tut sie irgendwas. Eine gelangweilte Frau, die halt Drogen nimmt, vor lauter Langeweile. Und tatsächlich ist ja der Frank nicht davon begeistert, dass er seine Frau klaut und auch noch sein Business klaut und setzt, ja, nicht Headhunter, aber halt einfach Leute, die ihn halt umbringen sollen quasi. Und da sitzt er halt in so einem Club voll betrunken und da sind dann zwei mit Maschinengewehren, versuchen ihn halt zu töten. Und der Tony findet dann relativ schnell raus, ja, dass der Frank das gemacht hat, weil der wahrscheinlich eifersüchtig war, dass da jetzt so ein Neuer kommt und ihm alles wegnimmt. Und ja, überlebt es aber auf wundersame Weise und ist halt dann so wütend auf den Frank, dass er den, ja, erschießt quasi, beziehungsweise der Manny erschießt ihn, aber same. Auf jeden Fall ist der Frank aus dem Spiel, er hat seine Frau, er hat alles, er hat die Macht, er hat die Drogen, alles mega geil. Und das Ding ist dann nur, dass er muss ja das Geld, das er irgendwie macht, muss er oder möchte er gern zu einer Bank bringen, damit das dort liegen kann quasi, weil er nicht weiß, wo sonst hin. Und dann hat er auch den Plan gehabt, dass er Geld in eine Firma steckt und ist halt quasi, hat da ein paar so Gehilfen, die ihm halt helfen, das Geld zählen und Schecks schreiben. Und wie sich rausstellt, waren das halt Polizisten. Jetzt ist er angeklagt wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Und selbst der beste Anwalt kann ihm nicht helfen, weil ja, er hat das Ganze vor Kamera gemacht. Deswegen, keine Jury wird da, egal was der Anwalt sagt, keine Chance quasi. Und sie versuchen dann auch die Drogenbosse, die da in Bolivien sind, da sind mehrere involviert in diesen Drogendeal. Und es gibt einen, ich würde mal sagen, dass es ein Whistleblower ist, der ist in New York und spricht vor der UN eben, was da abgeht in Bolivien mit den Drogen und wer da alles involviert ist. Und da versuchen sie, den dann zu töten. Mhm. Und zwar, indem sie eine Bombe unter sein Auto klebt. Und ja, dann geht halt das Auto in die Luft. Nur, das Problem ist, dass bei dem Whistleblower, dass nicht nur er im Auto ist, sondern auch seine Kinder und seine Frau. Und da ist für einen Tony einfach eine Grenze erreicht, wo er dann gesagt hat, okay, nee, das mache ich nicht, sorry. Und deswegen hat er es nicht geschafft, den Vortrag bei der UN zu stoppen und diese ganzen Gangster werden halt von dem Whistleblower im Detail wird ganz genau erzählt, was sie gemacht haben und das ist halt natürlich nicht so toll und jetzt wollen sich die natürlich beim Tony rächen und schicken dann Leute aus Bolivien zu ihm nach Hause, um ihn zu töten. Und ja, der Film endet genauso mit einer riesen Schießerei und Rumballerei. Dann war auch noch ein Liebesdrama, stimmt, da war noch ein Liebesdrama dazwischen, wo er den Verlobten, der Manny, hat sich in die Schwester vom Tony verliebt. Die haben dann geheiratet, aber der Tony hat zum Manny gesagt, hey, meine Schwester ist off limits, bitte greif sie nicht an. Tja, und dann hat er sie aber geheiratet und vor lauter Wut hat er den Manny umgebracht. Dann war natürlich seine Schwester mega traurig. Der hat dann auch den Vogel rausgehaut und hat auf ihren Bruder geschossen. Dann sind aber die anderen gekommen und haben sie erschossen. Also es war dann sehr blutig zum Schluss, muss man sagen. Und ja, im Ende hat der Tony nicht überlebt. Er ist erschossen worden und ja, ist dann einfach in dem Brunnen, in seinem riesen fetten Haus quasi erschossen drin gelegen. So hat es dann geendet. Ja, es ist so viel passiert in dem Film, es ist brutal. Es ist brutal. Ja, was sagst du dazu?
Ja, schwierig.
Ja.
Also der Film, der hatte schon einige coole Szenen, sagen wir es mal so. Irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, ich hätte ihn schon mal gesehen, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Also mir kam die Schlussszenen kamen mir sehr bekannt vor. Aber er hat halt nichts Bleibendes hinterlassen. Aber ich war jetzt auch noch nie so der große, eigentlich habe ich auch Gangsterfilme ganz gerne angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Aber was mich bei dem Film am meisten gestört hat, er kam mir super brutal langatmig vor.
Ja.
Weil es waren schon, ich meine, diese Szene, wo die Kettensägen-Massaker-Aktion war, das fand ich ja cool. Das hatte was. Vor allem, weil draußen der Manny beim Schmiere steht, eigentlich die Mädels anbackert und so weit kommt, dass es fast ins Auto kriegt, so ungefähr, weil ich fand es schon spannend, wie die sich einfach auch gleich befummeln lassen, die Mädels.
Ja.
Die Handlung ist relativ leicht nachzuvollziehen. Die ist jetzt nicht kompliziert oder so, aber sie wird super, super in die Länge gezogen. Und das ist meiner Meinung nach, hätte es nicht sein müssen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, voll.
Das ist was mir komplett aufgefallen war. Ich meine, Pacino, super Leistung. Ich glaube, das muss ja einer auf seinen ersten großen Filmlängen wahrscheinlich gewesen sein. Weil jetzt kenne ich ihn als super alten Al Pacino. Ja, ist schon lässig. Aber wie gesagt, also das ist zum einen das, was mich da so ein bisschen arg gestört hat. Und der Tony ist eine total kranke Person, wenn wir ehrlich sind.
Ja.
Er löst jedes Problem damit, indem er seinen Widersacher umbringt, grundsätzlich. Ja. Die Geschichte selbst fußt ja, glaube ich, am Beispiel El Capone. Ja, genau, so hieß er. Und da habe ich aber schon bessere Filme gesehen, die direkt über El Capone handeln, weil die dann besser gemacht waren. Weil ich meine, es war bei El Capone, glaube ich, nicht so ein Selbstmörder, also der halt selbst Leute umgebracht hat. Der hat, glaube ich, eher mit Verhandlungen und Anschaffen das gemacht.
Ah, ja.
Und dem wurde ja auch nichts nachgewiesen. Den haben sie am Schluss ja auch nur wegen Steuerhinterziehung festnehmen können, weil der hat das auch so geschickt gemacht. Aber trotzdem, also das ist das Schlimmste, was mich wirklich genervt hat an dem Film. Und das Spannende ist, also noch bevor ich zum Spannenden dazu komme, das mit der, man hat so richtig seine gespaltene Persönlichkeit mitgekriegt, weil einerseits will er seiner Familie, da bleibt ja bloß noch die Mutter sozusagen, will er ihr beweisen, dass er zu was taugt. Sie ist der Meinung, er taugt zu gar nichts und sie akzeptiert das auch nicht, als dass er jetzt zu was gebracht hat, indem er ihr $1,000 auf den Tisch schmeißt. Die Schwester ist natürlich so wie er, so ungefähr. Er liebt seine Schwester, lässt dadurch aber auch keinen an seine Schwester ran. Und dann ist es natürlich der Super-GAU, wenn der Manny, der ja andauernd Mädels aufreißt, sich plötzlich in sie verliebt.
Ja.
Und das, Das kriegt er ja auch nicht mit. Das ist ja der Gag bei der ganzen Geschichte. Weil als Filmzuschauer kriegt man es trotzdem, die zwei nicht knutschen oder sonst irgendwas. Aber es wird ja bewusst mit so Blicken gearbeitet, dass man merkt, dass die zwei sich ineinander verschießen.
Ja, ja.
Und tja, und am Schluss dieser, dass er dann einfach den Manny erschießt, weil er merkt, dass er mit seiner Schwester zusammen ist, ja, hat er dann auch ja. Recht schnell bereut. Es war eine Affekthandlung, aber ist halt dumm sowas, gell?
Ja, ja.
Und das ist halt, was ich aber viel krasser fand, ich habe den Film auf Deutsch angefangen.
Okay.
Und weil ich mit meiner Frau angeschaut habe, aber die hat dann, glaube ich, nach einer Dreiviertelstunde hat sie, glaube ich, gepennt oder was gelesen okay. oder sich komplett auf jeden Fall ausgeklinkt. Und dann hat so ein Schmarrn, schau ich mal an. Und ich habe es dann noch durchgehalten und irgendwann sind mir die Augen zugefallen, das sind aber genau die Längen. Dann habe ich nachgeguckt, dachte, ach shit, da geht ja noch eine Stunde. Und dann habe ich ausgemacht. Am Freitag habe ich das ja gemacht. Mhm. Und am Samstag habe ich mich dann Nachmittag noch auf die Couch gepflegt mit dem iPad und habe den Film, den Rest angeschaut. Und habe dann, nachdem ich ja dann alleine das gemacht habe mit Kopfhörern, habe ich den Rest auf Englisch angeschaut. Und das hat fast dazu geführt, dass ich eine 180-Grad-Drehung meiner Meinung bekommen habe.
Okay, krass.
Ja, und das hat mich auch überrascht, weil die deutsche Synchronisation, obwohl die Stimme von Al Pacino laut Internet immer noch derselbe Mensch ist, der ihn synchronisiert.
Yeah.
Aber es geht jetzt auch nicht nur um Al Pacino, sondern das Gesamtpaket an Synchronisationen, die da passiert sind, die sind oder wirken komplett dilettantisch, komplett nicht der Person zugehörig, weil die fast alle irgendwie so kindische Stimmen haben. Da wo ich mir denke, so sprechen die nicht. Und dann schaue ich mir die letzte Stunde auf Englisch an. Ich höre in jedem Satz dreimal Fuck.
Ja.
Und eine richtige Straßensprache, die gut verständlich zwar rüberkommt, und aber um ein Vielfaches, unendliches mehr Authentizität rüberbringt. Das war was? Auf Deutsch im Vergleich zum Original nicht anzuschauen. Und jetzt habe ich zum ersten Mal, weil ich es ja wirklich fast 50-50 gemacht habe, der Film hat im Original dann bei mir, obwohl ich mich fast dazu gezwungen habe, ihn noch fertig anzuschauen, aber er hat dann plötzlich gewonnen und da ist jetzt auch nicht mehr passiert, weißt du, außer die Schlussszene.
Ja, ja.
Aber sonst war da ja nichts. Da war ja bloß dieses Getue mit diesem Menschen da in Südamerika, da wo er halt die Drogen kauft.
Ja.
Und das sind ja alles nur Szenen, wo gesprochen wird.
Mhm.
Also nicht, also liegt es nicht an der aufkommenden Spannung oder sowas, sondern einfach an der Originalumsetzung. Und da ist mir erst bewusst geworden, was das für einen Einfluss haben kann, weil das war schlecht. Und zwar scheiße schlecht.
Ja, aber haben die da dann mit einem spanischen Akzent gesprochen?
Nein, Deutsch? Das auch nicht. Erstens, das nicht. Ja. Das haben sie nicht gemacht, aber das ist noch gar nicht so das Problem. Es wurden auch ein paar spanische Wörter reingeschmissen. Es gab aber kein Äquivalent zu Fuck. Und das war alles so piepsig.
Okay, weißt du, da hast du muss ich dann schauen.
Ja, muss mal kurz rein. Das lohnt sich auch bei jedem mal reinzuschauen. Auch diese ganzen Bodyguards von ihm. Ich meine, wenn da so ein kräftiger Typ mit der Knarre umhängen dasteht, du siehst an der Körperstatur schon, dass der so nicht sprechen wird, wie er in der Synchronisation spricht. Das merkst du einfach. Weil das kann so nicht funktionieren. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch die Dialoge brutal runtergeschraubt haben. Weil die waren alle so nichtssagend. So eher so ins, wir tun jetzt unseren Zuschauern überhaupt nicht weh. Das ist echt irre. Du brauchst echt, gib dir den Spaß und schau dir einfach mal eine Viertelstunde oder so zwischendrin, wo halt mehrere Leute sind, einfach mal anschauen auf Deutsch. Das ist unglaublich, wie schlecht der Film dann ist.
Krass. Okay.
Und es hat
also echt witzig.
Ja, weil ich habe sowas noch nie erlebt, weil ich habe dann gestern echt nachgedacht, ob der Film bei mir jetzt vielleicht dann doch eine bessere Meinung bekommen hätte, wenn ich ihn komplett auf Englisch gesehen hätte.
Mhm.
Was ich jetzt aber nicht wirklich zu 100% glaube. Er hätte zumindest eine bessere Meinung bekommen. Aber die Längen bleiben ja deswegen trotzdem. Also ich fand ihn ein bisschen übertrieben lang gezogen.
Ja, ja. Ja, ein paar Szenen waren einfach zu lang. Immer wo er so betrunken war, finde ich, in dem Nightclub war oder dann die Szene beim Essen. Ja, es war schon interessant, auch diese Argumentation dieser Streit zwischen ihr und ihm, wo es ja eigentlich echt eskaliert ist, wo sie sich dann gedacht hat, okay, nee.
Ja, die habe ich ja sogar auf Englisch gesehen. Wahrscheinlich müsste man die mal auf Deutsch testen, aber das sind nicht so viele Kollegen von ihm dabei. Das ist ja dann quasi innerhalb der Familie. Mhm. Aber die Szene, die ist schon super stark. Ja. In so einem Restaurant, da so ausflippt. Ich habe immer gedacht, warum ziehen sie eigentlich nicht raus? Also so die Restaurant. Man hat ja gesehen, dass der andere irgendwie dem anderen da Geld zugeschoben hat oder so.
Ja,
weil ich meine, das war ein Restaurant, wo ja nur Geldige drin sind.
Ja, aber du kannst hier nicht so einen Drogenboss einfach auserziehen. Also das nächste Mal kommt der und ballert alle nieder.
Ja, drinnen. Richtig. Aber die Szene war auf jeden Fall grandios gespielt.
Mhm. Ja.
Du nimmst ihm dieses, und ich glaube ja nicht, dass er betrunken war, weil sonst kann er so nicht spielen, aber das nimmst du halt zu 100% ab. Ja. Die war richtig geil gespielt. Bei manchen Szenen, da habe ich mir gedacht, vielleicht schnieft er das Kokain jetzt echt rein, weil das danach auch alles so authentisch rüberkam. Vielleicht ist er echt high, aber weiß man ja nicht. Aber,
das war anscheinend Milchpulver, was er da genommen hat.
Du wirst vielleicht auch deppert.
Ja, und dass er hat tatsächlich lange Zeit Probleme mit seiner Nase gehabt, der Al Pacino.
Ja, das glaube ich, Milchpulver ist auch Zucker drin, oder? Das ist ja alles so. Spinnst du was los, wie das alles verklebt?
Ja, also, echt gestört.
Was man nicht alles für Schwarm macht, ja.
Ja. Also die Elvira, die habe ich nicht ausstehen können. Sie hat mega gut gespielt, aber die hat mich genervt.
Das fand ich aber grandios. Also ich habe da immer die Michelle Pfeiffer vor Augen gehabt, die klassische, diese Mainstream-Film Michelle Pfeiffer.
Mhm.
Und das, da habe ich mir jedes Mal gedacht, wie geil spielt die das, gell? So trocken und einfach nur die Frau, die nichts tut, außer rauchen, saufen und Koks nehmen.
Ja.
Und wenn sie was sagt, dann sagt sie was Bissiges. Und das fand ich echt grandios. Sie lief eigentlich immer fast nackt rum. Wenn man ehrlich ist, ich frage mich immer, wie das so hält, dass man den Busen immer nie sieht.
Das ist doppelseitiges Klebeband.
Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Trägst du das auch immer, oder?
Nein.
Ja, diese komischen Kleider, die da immer so ein Kleidern gehabt, die ja seitlich seitlich, ich weiß nicht, wie das heißt, da wo halt einfach ein Streifen über den Busen geht und sonst ist ja alles eigentlich offen.
Ja.
Und du könntest seitlich zum Busen reinschauen.
Mhm.
Das haben sie ja oft in so Abendveranstaltungen oder sowas an, bei so roten Teppich, aber das hatte die Michelle Pfeiffer, das hatte die in dem Film ja nur an.
Ja. Ja.
Ist ja gar nicht anders rumgelaufen, außer so.
Ja, es wird ja immer auf dem roten Teppich.
Ja, genau. Die war eigentlich nur zu Hause, hat Drogen genommen, geraucht und gesoffen und ist aber immer so rumgelaufen.
Ja. Aber die hat man echt.
Was aus der geworden ist, kriegt man aber gar nicht mit, gell? Die ist nur verschwunden.
Die ist nur verschwunden, ja.
Die hat ihn nur verlassen und ist weg.
Mhm.
Keine Auflösung. Ja.
Ja.
Stimmt. Ja, aber es ist halt ein Film, der sehr berühmt geworden ist, gell, anscheinend. Obwohl er sehr brutal war, wenn was war, war er doch sehr brutal.
Mhm. Ja, also da, wo er mit seiner Schwester, wo die Schwester ja in dem Club war und getanzt hat und wo er sie da geschlagen hat, also die zwei Geschwister, die haben wohl auch, oder ist das dann kubanisches Temperament, keine Ahnung, aber das war wohl auch brutal, weil die haben sich Hass und Kalt gegeben.
Ja, genau, ja.
Krass.
Das ist schon irre, ja. Ja, es ist halt, ich weiß halt immer nicht, diese Riege Filme, da gibt es schon viele, glaube ich. Ich überlege immer, welche da mich mehr oder weniger geprägt haben, weil ich kann mich an irgendeinen Al Capone-Film erinnern, ich weiß bloß nicht, wie er heißt. Dann Die Unbestechlichen, der ein paar Jahre danach kam, auch von Brian De Palma gemacht. Ich glaube, mit Sean Connery und noch ein paar Bekannten. Der ist sehr genial. Dann, ich glaube, es war einmal in Amerika, heißt auch einer, aber da kann ich mich nicht mehr erinnern, um was es da ging, weil den habe ich, glaube ich, als Jugendlicher das letzte Mal gesehen. Okay. Das ist auch sowas Mafiöses, wenn ich mich täusche.
Und handelt eigentlich der Pate über Al Capone? Na, oder?
Ich glaube, der Pate ist nicht ist Al Capone. Wieder Al Capone. Nee, aber es ist, glaube ich, so klassische Mafia-Geschichte. Aber der Pate, okay. Pate ist auch nicht Italien, gell, sondern auch Amerika, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, italienischer.
Ja, genau, italienische Mafia ist es aber. Genau, richtig.
Luigi.
Ja, genau. Aber es ist ja...
Vito Corleone.
Ja, genau, Corleone, ja.
Corleone.
Witzig, spannend ist ja... also eigentlich ist es schwierig, was der Film vermitteln will, weil er dauert super lange. Mhm. Er zeigt dir, wenn du jetzt ganz unbedarft anschaust, zeigt er, dass du als psychopathisches Arschloch, wenn du über Leichen gehst, super reich werden kannst. Was stand da drauf? The world is yours, gell? Also die Welt gehört dir. Mhm. Mhm. Natürlich kommt am Schluss der Fall. Aber den Fall, den hätte er mit ein bisschen weniger psychopathisch sein, hätte er den auch vermeiden können. Und jetzt stellt sich die Frage, weil der Fall ist ja auch passiert, weil er anderen bösen Leuten ja blöd kam.
Jetzt, ja, oder nicht das ausgeführt hat, was er hätte richtig sollen. Aber,
und jetzt ist halt die Frage, wenn man den jetzt halt falsch durch die falsche Brille anschaut, dann halt wird das ja fast verherrlicht. Gell? Ich weiß aber, ich habe irgendwo gelesen, dass das der Brian De Palma gar nicht wollte. Deswegen lässt er ihn ja auch so stürzen am Schluss. Aber der Sturz ist für mich kein richtiger Sturz, weil er von anderen Drogenbaronen gestürzt wird. Hm. Und wenn du die ganzen Drogenbarone anschaust, die sind reich bis zum weiß ich was.
Ja.
Und haben aber alles durch so Gewalt und durch illegale Sachen einfach geschafft. Ja. Und er ja genauso. Ich meine, er kommt da mit diesem Schifffall da an, war schon ein bisschen eingesperrt in Kuba, kann gut reden und er wird ja nur rausgelassen in die freie Wildbahn Amerikas, weil er in dem Flüchtlingslager den Auftrag erfüllt.
Ja.
Das war der einzige Grund. Das heißt, bring jemanden um, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ist natürlich das auch frech, dass die da auf diesem Weg ihn rauslassen.
Ja.
Schon erstaunlich. Und dann macht das halt relativ geschickt, weil er heraus will, weil dieses Tellerwaschen, das ging ihm halt gegen den Strich, weil er wollte ja immer gleich was Großes werden. Und er ist ja ein Risiko eingegangen, als sie diesen Auftrag bekommen hätten für $500.
Ja.
Und er hat gesagt, das mache ich nicht, sowas.
Ja, ja. Aber der hat keine Angst irgendwie. Der ist so ein Psychopath, der keine Angst zeigt. Ich glaube, der hat ja nie Angst gezeigt. Nicht einmal. Nur Wut. Eigentlich nur Wut. Der hat ja eigentlich Wutausbrüche immer. Das ist ja nicht real.
Ja, ganz genau, ja.
Ah, wo er den im Auto mit der Bomben, wo er ihn erschossen hat, wo ich mir auch gedacht habe, ja, man hätte einfach daneben, also vorbeifahren können und man musste nicht gleich erschießen da im Auto.
Ja, und dann gleich, und was sagst du jetzt? Und was sagst du jetzt? Gell? Ich
meine, ja, genau.
Loch im Kopf.
Ja, jetzt bist du still, ha? Ja. Ja, oder auch mit dem Manni, sein Junior-Partner, und dann sieht er ihn mit seiner Schwester und dann brennt es bei ihm alle Leitungen durch und er schießt ihn.
Aber gleichzeitig ist er halt eben so weit skrupelbehaftet, dass er Frau und Kinder nicht mit hochgehen lässt. Gell?
Ja, ja.
Da widerspricht man sich dann so. Oder, oder da hat man noch dieses, da hat man noch so ein grundsätzliches Erziehungsthema in sich drin, das ihn noch nicht ganz wegkippen lässt, was aber nicht hilft in dem Fall.
Ja, ja.
Ich fand die Schwester übrigens ziemlich cool, die hat mir gefallen. Die coole Type.
China.
Ja, genau.
Ja,
Fand ich irgendwie lästig, aber ich glaube, dass die genauso durchgeknallt wäre wie er, wenn man jetzt die Rolle anschaut.
Ja, schon.
Und der Manni, war halt ein bisschen doof. Der war nur hinter den Frauen her eigentlich. Zum
ja, der war ein bisschen ein naiver Typ. Ja. Der war nicht so drinnen. Der hat das, glaube ich, ganz cool gefunden. Boah, ja, Gangster sein und Drogen,
ja, ganz genau,
und Frauen und Geld. Aber was das eigentlich alles heißt mit Konflikte und so, was du da eigentlich hast dann und den Stress, er hat ja eben, der war ja naiv dann schon mit den Überwachungskameras überall, weil er ja gewusst hat, sobald du Macht hast, bist du halt auch mega angreifbar, ja, weil ja, jeder will an der Spitze sein quasi.
Richtig, ja. Ja, also da war schon ein bisschen
unterwegs. Die Drogen haben da sicher auch nichts geholfen, wenn du das hast. Na, fuck.
Also in irgendeinem Film habe ich mal gelernt, wenn du ein richtig cooler Drogenmensch Geld machen musst, dann darfst du deine Drogen nie selber nehmen.
Ja.
Und in dem Film war es ja, da hat ja jeder Drogen genommen.
Ja. Aber das war die zweite Regel, die was der Frank ihm gesagt hat.
Ah, stimmt,
don't
genau, ja.
Use don't your use your own supply. Ja.
Genau, ja, richtig. Don't use your own supply. Ja, ja, stimmt.
Und dann schaut er zu seiner Frau. Ja, ups, ist dann doch nicht so gut gelaufen.
Ich meine, die Elvira, die wollte ja, glaube ich, auch bloß heiraten, damit er da den Stempel noch drauf drückt. Weißt du, Frank töten und dem seine Tussi zur Frau nehmen. Das ist, ich glaube nicht, dass da mehr dahinter war, weil Liebe kann man keiner erzählen. Das war einfach nur, jetzt habe ich es geschafft.
Ja, ja.
Weil, dass der eine Hübsche hat, brauchen wir nicht reden. Dass dann nur viel wegen Geld und sowas und erst den Frank töten und dann noch obendrauf die, das war dann für ihn wahrscheinlich das Zeichen, jetzt bin ich da, wo ich sein will.
Ja, ja.
Und dann wurde es ihm aber Fahrt, gell? Das ist halt das Problem. Du bist halt dein Glücklichkeitsziel erreicht, aber der Mensch will halt dann immer wieder weiter. Und das ist das Knackpunkt, ja.
Ja. Aber wie wenig Stolz sie gehabt hat eigentlich. Die hat sich rumschubsen lassen, wo er den Frank umgebracht hat. Dann geht er zu ihr ins Bett und dann so, pack deine Sachen, du kommst jetzt mit mir mit. Was? Also deswegen, ich habe das echt gestört gefunden, wie wenig Selbstbewusstsein ein Mensch oder eine Frau haben kann. Aber wahrscheinlich war das halt damals, ja, du warst halt da die Frau des Gangsterbosses und du hast nichts zum melden. Du bist da als Accessoire zum schönen Ausschauen und
ja,
fertig.
Genau. Mehr ist es ja nicht, ja. Ja.
Und wehe, du machst den Mund auf, dann knallt's.
Knallt's richtig.
Ja.
Ach je, Vini, ach je, Vini. Ich habe, als die Gina am Schluss reingekommen ist, da hat er ja vorher so viel Kokain genommen.
Ja.
Da habe ich im ersten, und sie dann gesagt hat, willst du mich haben, weißt, weil er ja...
Ja, das ist ja auch krank.
Da habe ich zuerst gedacht, das halluziniert er gerade.
Ah.
Aber ich habe dann drüber nachgedacht, sie wurde ja auch mit Tabletten und sowas ruhiggestellt, haben sie ja vorher gesagt. Und wahrscheinlich war das dann halt ihre letzte Verzweiflungstat. Weil sie wollte ihn ja dann killen, der hat bloß nie getroffen.
Ja, ja. Ja, aber das ist auch gestört. Ich meine, wie krank ist das? Sagst deinem Bruder, ja, du willst mich und dann komm jetzt her.
Nein, ja, richtig, ja. War echt komisch.
Ganz gestörtes Verhältnis.
Ach je. Naja, ja. Also ich kann schlussendlich sagen, ich fand ihn zu lang. Ich fand ihn definitiv um ein Vielfaches zu lang.
Ja.
Ich habe gelesen, den gab es auch in einer Ab-16-Fassung in Deutschland früher. Da hat dann mehr gefehlt. Warte mal, wo habe ich das jetzt gelesen? Ich glaube, in der jetzigen FSK 18-Version, die ich angeschaut habe, ist der Film 25 Sekunden kürzer. Also das, keine Ahnung, vielleicht hast du nur Kettensäge gesehen. In der FSK 16-Version damals, da ist der Film um 15 Minuten, aber ist immer noch lang, finde ich. Da haben sie halt ein paar brutale Sachen weggetan. Das heißt, dann haben sie da sogar noch die Action weg. Dann wird es ja noch schlimmer.
Ja.
Also ich fand ihn definitiv zu lang. Grundsätzlich ist der Film grandios gespielt. Jeder Darsteller super, super umgesetzt. Auf Deutsch muss ich jetzt sagen, halte ich ihn für einen Arsch. Und zwar, Da ist das schlecht. Also jeder, der es einigermaßen versteht, auf Englisch anschauen. Mm. Weil man muss eh nur mal Fuck verstehen. Also es ist nicht so schwierig, aber man muss echt den Vergleich ziehen. Das ist unglaublich. Ich habe es, ja, jetzt weiß ich ja nicht, mich hat es gestört, mich hat es echt gestört. Ich fand, jedes Mal, wenn irgendeiner den Mund aufgemacht hat, hat es mich aufgeregt. Weil ich dachte, das kann so nicht sein, das gibt's nicht. Ich glaube, dass die Elvira noch die normalste war.
Okay, okay.
Ja. Irre. Und das wirkte so aufgesetzt. Ich meine, das kann an der Technik liegen, aber das glaube ich dann auch wieder nicht, weil ich habe jetzt genug andere Filme auf Deutsch angeschaut aus den 80ern jetzt in unserer Runde. Da hat es ja funktioniert. Deswegen hat das nicht viel mit der Zeit zu tun.
Ja, also die Audioqualität war teilweise aber auch auf Englisch nicht so gut. Am Anfang, das war wie, wenn sie in einer leeren Riesenhalle halt so eine Szene aufgebaut haben und die Stimmen waren halt dann eben so hellhörig. Also wirklich, wie wenn du in einer Riesenhalle bist und das hat überhaupt nicht gepasst, weil da waren sie in so einem Wohnzimmerortsmäßigen. Und da hat halt die Akustik überhaupt nicht gepasst. Und das haben sie tatsächlich ab und zu gehabt, wo die Akustik nicht mit dem Raum, in dem sie waren, zusammengepasst hat.
Das heißt, dann haben sie wahrscheinlich dann irgendwie anders separat aufgenommen oder gedreht, oder keine Ahnung mehr.
Ja.
Schon, naja. Also wer auf Gangsterfilme steht, kommt an dem Film sowieso nicht vorbei, glaube ich.
Ja, vielleicht ist es auch für einmal anschauen, ja, passt, dass man sagen kann, man hat Scarface geschaut. Aber sonst, ich würde ihn nicht so gut bewerten, tatsächlich.
Ja.
Na.
Gut.
Ja. So ist es.
So ist es.
Dann,
ja. Bin ich wieder
bist
dran,
du
oder?
An der Reihe.
Oh, Gottes Willen. Ja. Also pass auf, witzigerweise bleiben wir in den 80ern, sehe ich gerade. Um Gottes Willen, wir müssen es dann bald mal wieder. Wir sind jetzt schon lange in den 80ern. Na egal.
Ja,
ich kann ja 80er. Du bist hier die.
Was?
Also, ja, das ist die Filmzeit, die ich kenne. Also, nachdem wir jetzt hier so anspruchsvolle Filme hatten hier, da habe ich mir gedacht, also ich weiß nicht mehr, ob er anspruchsvoll ist oder nicht, weiß ich nicht, aber wir bleiben in den 80ern. Aber ich habe mir gedacht, im Rahmen der, wir müssen immer zu Hause sitzen und Kontakte beschränken, da guckt man ja verstärkt, was die Nachbarn so treiben. Und wir schauen uns das nächste Mal einen Film an, in dem ein Jugendlicher glaubt, dass sein Nachbar ein Vampir ist.
Okay.
Punkt.
Aha.
Ja, so schaut's aus.
Okay. Ja, spannend. Keine Ahnung,
denke ich mir. Ja. Den schauen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal an. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal, ist richtig. Ja. Mach's gut.
Ciao.
Ciao, ciao. Filmgeschichten.